Also, kennt mich hier überhaupt jemand? Ganz unbekannt. Ich bin auch das erste Mal hier. Ich bin Steffen Kolm, das wurde schon gesagt. Ich bin verheiratet mit Laura. Sie ist Italienerin, also die ist in Deutschland geboren, aber sie ist ganz stolz darauf, dass sie trotzdem Italienerin ist von der Abstammung. So machen wir aber auch immer Urlaub in Italien. Ich komme gerade daher, wir waren in Caorle. Jetzt für ein paar Tage haben uns bräunen lassen. Doch war echt schön. Wir haben zwei Kinder. Die Lorena, die hat gerade ihren Führerschein gemacht. Die ist 18 und die fährt jetzt gerade auch mit der Familie, mit dem Rest der Familie zu einer Hochzeit, irgendwo 3 Stunden entfernt. Ich habe ihr also vorhin noch gesagt, wie viele Gänge hat mein Auto? Das hat nämlich nicht 5 oder 4 wie das meiner Frau, sondern 6. Um auf diese Fehler hinzuweisen. Und den Sohn, der Fabiano, der ist 16. Genau, ist unsere Familie. Wir waren die ganzen letzten 20, 25 Jahre in Hamburg oder auch vor Hamburg, Buchholz bei Hamburg. Das ist so ein kleiner Vorort. Dort habe ich eine Gemeinde geleitet. Und das war eine schöne Zeit und wir haben dann irgendwann gemerkt, nach 12, 13 Jahren, wo ich die Gemeinde dort geleitet habe, dass ich doch das Gefühl habe, ich sollte Gemeinde wechseln, sollte nochmal eine andere Gemeinde übernehmen. Und was ich bis dahin überhaupt nicht gemacht hatte, war in der IDEA-Zeitschrift irgendwelche Annoncen zu lesen. Und mir fiel aber dann eine Annonce auf, nämlich von der Gemeinde in Nürnberg, Festnaturgraben, die einen Pastor suchte. Und ich las das und dachte, na, und ich sprach mit meiner Frau drüber und wir haben uns dann beworben und so kam das dann wie ein Zahnrädchen ineinander, wie das ineinander greift, dass die genau uns gesucht haben und so sind wir dann von dem hohen Norden in den tiefen Süden gereist. Und haben die Sprache, zumindest wenn wir ein bisschen so außerhalb von Nürnberg sind, da haben wir immer noch Mühe, das zu verstehen. Also wenn die dann so richtig losbabbeln. Aber ansonsten verstehen wir alles ganz gut und wir fühlen uns sehr wohl. Wir sind jetzt gut 3 Jahre hier. Die Nürnberger Gemeinde ist ungefähr 170 Personen, was die Mitglieder betrifft. Wir nehmen relativ viel junge Leute, die sich bei uns wohlfühlen, was aber auch Konflikte schürt, dann in der Gemeinde, diese Generationskonflikte, all das, was ihr überhaupt nicht kennt, was es auch sonst in den Gemeinden gar nicht gibt. Also über Musik und so weiter, da wird nie gestritten, über Geschmäcker, über Lautstärke, das kommt alles nicht vor, deswegen fühlen wir uns super wohl in der Gemeinde. So ist Gemeinde, ja. Und ja, wir haben ein Gebäude, ein größeres Gebäude gesucht. Das hat uns eigentlich die letzten 2 Jahre auch beschäftigt, weil wir fast aus allen Nähten platzen. Aber das ist so schwierig, in Nürnberg irgendwie ein Grundstück, ein leerstehendes Gebäude und so weiter zu finden. Wenn es da was gibt, dann sind die großen Investoren, die das da nicht hergeben oder dann riesige Mehrfamilienhäuser bauen. Wir haben das jetzt erstmal zur Seite gestellt, überlegen dann, ob wir 2 Gottesdienste machen. Das müssen wir alles mal gucken. Aber so geht es uns als Gemeinde. Habe ich gesagt, wie alt ich bin? Besser so. Also, ich möchte jetzt habe ich euch neugierig gemacht, ne? 48 bin ich. Ich möchte aus Johannes 21 lesen und dort die Verse 15 bis 18. Nach diesem Essen fragte Jesus den Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich liebe, antwortete Petrus noch einmal. Dann hüte meine Schafe. Und zum dritten Mal fragte Jesus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nicht zu glauben schien und zum dritten Mal gefragt hatte: Hast du mich lieb? Deshalb antwortete er: Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich liebe. Darauf sagte Jesus: Dann hüte meine Schafe. Bis dahin Gottes Wort. Petrus war ein Berufener. Und er war nicht irgendein Berufener, sondern er war der, von dem Jesus gesagt hat: Auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Auf diesen Felsen, Petrus, will ich meine Gemeinde bauen. Und dieser Berufene, dieser Mann Gottes, dieser mit so einer grandiosen Verheißung versehene, der fällt. Und er fällt nicht einmal, fällt nicht zweimal, dreimal. Nicht im Jahr, nicht in einer Woche. In kürzester Zeit, in einer Stunde vielleicht. In drei verschiedenen Bereichen. Nein, in ein und demselben Bereich. Da fällt er hin. Wie geht Jesus mit diesem Fallen um? Wie geht Jesus mit unseren Fehlern? Oder hier konkret, wie geht Jesus mit unserer Sünde um? Wenn ich diese beiden Begriffe jetzt schon in den Raum werfe, dann wird deutlich, oder dann will ich zumindest deutlich machen, Fehler und Sünde, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Zwei komplett unterschiedliche Dinge. Man kann sie vielleicht ein bisschen mit Zwillingen vergleichen. Sie ähneln sich, manchmal verwechselt man sie und dennoch sind es zwei ganz eigenständige, zwei verschiedene Dinge. Ein sehr erfolgreicher Mann wurde von einem jungen Mann einmal gefragt, was das Geheimnis seines Erfolges sei. Und der erfolgreiche Mann antwortet: Richtige Entscheidungen. Und der junge Mann ließ da nicht locker und fragte weiter: Ja, aber wie trifft man die richtigen Entscheidungen? Erfahrung, sagte der erfolgreiche Geschäftsmann. Und wie gewinnt man die Erfahrung, fragte der Junge weiter. Und der Geschäftsmann lächelte: Falsche Entscheidungen. Hier wird eine Lebensweisheit deutlich, nämlich man lernt aus Fehlern. Man braucht die Fehler. Wir sind so angelegt, dass wir die Fehler brauchen und dass wir aus diesen Fehlern dann lernen können. Fehler sind keine Sünden. Das ist was ganz anderes. Zumindest müssen Fehler keine Sünden sein. Sie können es sein, aber müssen es noch lange nicht. Ein Fehler ist zunächst sogar auch noch nicht mal etwas, wofür man sich entschuldigen müsste. Ganz anders als bei der Sünde. Bei Fehlern braucht man sich nicht entschuldigen. Ein Kind lernt gerade laufen. Oder ein Kind lernt Fahrradfahren. Es macht laufend Fehler. Das ist ein hochkomplizierter Vorgang, Fahrradfahren zu lernen. Das wiederholt sich dann, wenn man dann das erste Mal im Auto sitzt und dann sich überlegt, wie muss das jetzt gehen? Mit dem linken Fuß die Kupplung, dann mit dem rechten das Gaspedal, alles gleichmäßig kommen und gehen lassen und schalten. Hochkompliziert. Und man macht Fehler. Und durch die Fehler lernt man es, richtig zu machen. Kinder kalkulieren die Fehler mit ein. Die denken da gar nicht drüber nach, wenn sie das Laufen lernen. Das passiert so. Später kalkulieren wir Fehler ganz schön mit ein. Da überlegen wir, nein, das kann ich nicht machen. Wenn ich hier vorne zum Beispiel dann sprechen muss oder ein Zeugnis, dann mache ich doch, ich kann das nicht so schön wie die Astrid und die drückt sich so wohlgewandt aus und so, das kann ich nicht so. Dann mache ich Fehler, dann bleibe ich lieber sitzen oder dann bete ich lieber nicht laut, weil ich doch Fehler machen würde. Nochmal, es kann sinnvoll sein, einen Fehler zu bedauern. Es macht viel Sinn, ihn zuzugeben, warum nicht? Aber Sünde ist ein Fehler noch lange nicht. Sünde ist, wenn ich gegen ein Gebot Gottes, gegen den Willen Gottes, gegen die Absichten Gottes, gegen die Wünsche Gottes bewusst handle. Und Sünde, Schuld braucht Vergebung. Ein Fehler zu machen ist okay. Ein Fehler zu machen ist völlig in Ordnung. Der österreichische Schriftsteller Karl Heinrich Waggerl, der hat mal gesagt, am häufigsten unterscheiden sich die Leute darin, dass die Törichten immer wieder dieselben Fehler machen, die Gescheiten immer wieder neue. Da ist auch was dran. Also Fehler zu machen ist okay und besser nicht immer die gleichen, sondern immer wieder neue. Aber wie gehen wir tatsächlich mit Fehlern um? In der Gemeinde, in der eigenen Ehe, in der Familie, in der Berufswelt. Nun, warum habe ich solch einen Bibeltext von Petrus von seinem Fallen dazu gewählt, wenn doch hier Sünde beschrieben wird und ich jetzt über Fehler spreche? Petrus hat hier nicht lediglich einen Fehler begangen, sondern Petrus hat zutiefst gesündigt, hat sich von Jesus losgesagt, hat ihn verleugnet. Er hat gesündigt. Und Jesus hat diese Sünde von Petrus auch nicht beschönigt. Er ist ihm nachgegangen. Er hat ihn aufgesucht. Aber Jesus hat diese Sünde nicht dramatisiert. Auch nicht bagatellisiert, aber nicht dramatisiert. Und wenn Jesus schon mit der Sünde so gnädig umgeht, guckt, wie kann man das wiederherstellen, wie sehr sollten wir erst recht dann mit Sünde und erst recht mit Fehlern umgehen. Die Frage, die Jesus dem Petrus stellte, war nicht, Petrus, warum hast du das getan? Oder so ganz leise ins Gewissen, Petrus, warum hast du das getan? Hättest du doch mal nicht. Nein, Jesus hat ihn nicht so gefragt, Petrus, kannst du mir garantieren, dass du das nicht wieder machst? Dass du wirklich reumütig da bist? Dass du wirklich ganz umkehrst? Kannst du mir das versprechen? Manchmal bin ich erschrocken, dass wir wenn es um Taufe geht, dass wir von jungen Christen erwarten, das und das sollten sie nicht. Nein, die lassen sich ja auf einen Weg ein, das müssen sie noch gar nicht. So hat Jesus nie argumentiert. Kannst du mir das versprechen, das? Jesus hat Petrus gefragt, hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieb? Das war Jesus wichtig. Und so konnte er ihn neu einsetzen in seine Berufung, in seinen Auftrag. Er hat ihm die Schuld vergeben. Wie sehr gnädig dürfen erst recht wir dann mit Fehlern umgehen, die ja noch lange keine Sünde sein müssen. Und trotzdem bin ich betrübt, wie wir in der Gesellschaft und gerade auch wir Deutschen mit Fehlern anderer umgehen. Ich will nicht die Politik immer ins schlechte Licht rücken, aber es schreit zum Himmel, wie man auch hier oft sehen kann, dass nur auf irgendeinen Fehler gewartet wird. Und wenn dem einen irgendein Fehler unterläuft, dann schießt man mit Granaten auf ihn oder sie, um die Person abzusetzen, wegzukriegen. Man darf keine Fehler zugeben. Man muss sich wie ein Aal irgendwie durchwinden. Und wir in der Gemeinde, wir sind ja Gott sei Dank ganz anders. Bei uns ist das Fehlermachen ja erlaubt. Ärgerst du dich manchmal über Person XY, über die Fehler, die er sie macht. Wer alles perfekt macht, braucht keinen Heiland. Wem alles sündlos gelingt, der braucht keinen Erlöser. Aber wir brauchen ihn alle. Daniel Braun, der Leiter der Foursquare-Kirche in den USA, sagt auf die Frage, was ist das Geheimnis deiner Gemeinde? Da antwortet er, es gibt manches Wichtiges, aber vor allem gehen wir davon aus, dass wir alle Sünder und fehlbare Menschen sind. Das heißt, wenn hier einer versagt oder ein Projekt in den Sand setzt, zucken wir mit der Schulter und sagen, was gibt's Neues? Wir regen uns hier über Fehler nicht auf, sondern wir setzen voraus, dass hier ständig Fehler gemacht werden. Wir freuen uns, wenn es anders ist, aber wir erwarten es nicht. Pharisäer und Superchristen halten es hier nicht länger aus, so sagt er. Großspurigkeit interessiert hier keinen Menschen. Wir wissen, dass wir Sünder sind und wir reden ausgesprochen offen darüber. Niemand muss sich irgendwie besser darstellen, als er wirklich ist. Wenn einer seine Schwächen und Mängel anspricht, trifft er auf ein Klima der Akzeptanz. Aber wenn hier einer anfängt, das große Wort zu führen und von seinen Großtaten erzählt, glaubt ihm keiner. Es prallt einfach ab. Es fällt auf keinen fruchtbaren Boden. Wir halten hier jede Sünde für vergebbar, außer derjenigen, die eigene Sünde zu leugnen. Denn das hieße ja, wegen mir hätte Jesus nicht kommen und sterben müssen. Ich habe meinen eigenen Heilsweg gefunden. Wie ist das bei uns? Redest du offen über deine Fehler im Hauskreis? In der Gruppe, da wo du zusammen, mit denen du zusammen bist? Ihr Eltern, euren Kindern gegenüber? Reden wir über die Fehler, die wir gemacht haben? Reden wir über das Versagen? Wie würde eine Gemeinde aussehen, die damit ernst machen würde, nämlich fehlerfreundlich zu sein? Ich möchte 5 Kennzeichen noch hier anführen. Wie würde solch eine Gemeinde aussehen? Als erstes, in einer fehlerfreundlichen Gemeinde würde es kein Reden hinter dem Rücken anderer geben. Warum gibt es aber immer wieder so ein gerütteltes Maß an Tratsch? Wenn wir über andere und über andere Negatives reden, fühlen wir uns immer ein bisschen noch besser. Und es geht immer ein bisschen leichter. Also ich hätte das ja anders gemacht. Das läuft nicht bewusst ab und doch steckt das oft dahinter. Es ist auch interessant, dass die schlechten Seiten sich viel schneller wie ein Lauffeuer verbreiten als die guten Seiten. Wenn jemand fremdgegangen ist, was eine Sünde ist, nicht nur ein Fehler, es geht viel schneller rum, als wenn jemand seiner Frau einen Blumenstrauß gegeben hat. Wann hast du das letzte Mal positiv über einen anderen gesprochen? Wenn der Gottesdienst nachher zu Ende ist, wir am Mittagstisch sitzen, dass wir ganz positiv reden über die Lobpreiszeit, wie die das gemacht haben, wie der Posaunist da reingetrötet hat und wie die Technik hervorragend funktioniert hat. Und immer wenn man nichts Auffallendes wahrnimmt, ist sie hervorragend. Aber wenn es dann piept, dass man sagt, Mensch, hast du das heute gehört, dieses Piepen? Wie toll, dass er da saß, der Techniker. Und wie der seine Zeit da investiert und wie einfach großartig. In einer fehlerfreundlichen Gemeinde gibt es kein Reden hinter dem Rücken anderer. Ein zweites, in einer fehlerfreundlichen Gemeinde kann man Kritik offen ansprechen. Das muss aber jetzt richtig verstanden werden. Man könnte das nämlich so verstehen, dass man sagt, in einer fehlerfreundlichen Gemeinde, also hier kann ich endlich meine Kritik loswerden und die sofort und direkt und geradeauswegs loswerden. Das wäre dann falsch verstanden. Was ich meine ist, dass man in einer fehlerfreundlichen Gemeinde Kritik offen ansprechen kann. Die Betonung liegt auf dem Kann. Was ist das Heilsame einer Kritik, wenn man positiv kritisiert? Das Heilsame ist, dass eine positive Kritik das Ziel hat, zu heilen, zu helfen und nicht zu nörgeln, nicht einfach nur Dampf abzulassen, nicht einfach nur Frust abzubauen, nicht einfach nur kritisieren, um eigene Ziele zu erreichen, sondern um zurechtzubringen, in Ordnung zu bringen. Das Heilsame einer positiven Kritik ist, dass die Liebe von der Person, die man kritisiert, verstanden wird. Also noch nicht einmal die Sache unbedingt, sondern die Haltung der Liebe dahinter. Positive Kritik ist, dass sie losgelöst ist von der eigenen Erwartungshaltung. So nach dem Motto, jetzt weißt du, wie es richtig geht und jetzt mach es auch bitte so. Nein, das ist keine positive Kritik. Zum Beispiel ist Ärger fast immer die Reaktion auf meine Forderungs-, auf meine Erwartungshaltung. Ich erwarte von dem anderen etwas und wenn der das nicht macht, so wie ich das will, reagiere ich mit Ärger. Und zuerst ist der Ärger noch höflich. Kannst du das bitte anders machen? Und wenn die Person nicht reagiert, dann wird mein Ärger ein bisschen dominanter und dann werde ich deutlicher und dann haue ich schon mal auf den Tisch. Und wenn meine Frau das immer noch nicht versteht, dann knall ich die Tür zu und gehe raus. Ärger als Ausdruck dafür, ich möchte das, was ich will und tu das bitte. Und wenn nicht, zeige ich dir das. In dieser Weise ist Kritik nicht positiv, sondern äußerst destruktiv. In einer fehlerfreundlichen Gemeinde kann man Kritik offen ansprechen. Das bedeutet, dass diese positive Kritik mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Verständnis, mit ganz viel, wie kann ich dir da helfen, wie kann ich das zurechtbringen, geschieht. In dieser Weise versucht man auch den anderen zu verstehen. Warum verhält der die sich so, wie der sich so verhält? Ich las einmal von einer wahren Begebenheit. Da war ein Junge, der war auffällig aggressiv. Und die Eltern wussten auch schon nicht mehr, wie sie mit ihm zurechtkommen sollten. Und so haben sie Rat bei Psychologen gesucht. Und so kam dann auch die Psychologin nach Hause und hat den Jungen beobachtet, was er machte, wie er spielte. Und dann sahen sie, die Eltern waren dabei, wie dieser kleine Junge dann einen Regenwurm zerteilte. Und die Eltern haben sofort geahnt, das ist, da kommt die Aggressivität schon zum Vorschein. Hat nichts als Unfug im Kopf, zerstört, kaputt, macht kaputt und so weiter. Und wie sich im Nachhinein herausstellte, warum der Junge das machte, war, als sie ihn fragten und er dann sagte, Na, jetzt hat doch der Regenwurm einen Freund. Der fühlte sich einsam, alleingelassen. Und so hat man ihn völlig missgedeutet. In einer fehlerfreundlichen Gemeinde kann man Kritik ansprechen. Aber man macht das nur, wenn man wirklich versucht, den anderen zu verstehen. Du, was geht denn in dir vor? Was beschäftigt dich? Was motiviert dich, das so zu tun? In einer fehlerfreundlichen Gemeinde, ein weiterer Punkt, sucht man das Lob und nicht den Tadel. Ist dir bewusst, dass du nie genug loben kannst? Man kann im Loben nicht übertreiben. Man kann in vielem übertreiben. Beim Tadeln, beim Kritisieren kann man erst recht übertreiben. Beim Loben kannst du nie zu viel. Es gibt nicht zu viel des Guten. Manchmal ist das so interessant, da predige ich. Ich weiß gar nicht, wie viele Wörter ich dann gepredigt habe. Und dann habe ich ein Wort gebraucht, das irgendwie fehl am Platze war. Und dann kommen bestimmt ein paar Leute und die kritisieren dann und tadeln dieses eine Wort, anstatt diese tausenden Wörter, die gut waren. Kennst du das? Wir sind so TÜV-Spezialisten. Wir glauben wirklich, die Fehler in allen Teilen suchen zu müssen. Und dann haben wir diese berühmte Suppe serviert bekommen und dann suchen wir das Haar in der Suppe. Und wenn ich das Haar wirklich nicht finde, dann suche ich mir erst einmal eine Lupe und gucke nochmal genauer hin. Und wenn ich es immer noch nicht finde, dann halte ich eben diese kleine Mohrrübe für das Haar. Manche kommen so in den Gottesdienst, nicht bewusst, nicht mit dieser Willensentscheidung, so, ich suche jetzt mal die Fehler, aber sie kommen doch unbewusst so in den Gottesdienst, in das Miteinander und suchen unbewusst die Fehler. Mein Bibelschulleiter, der Direktor dort, wo ich studiert habe, der hat mal von sich erzählt und sagte, dass er den Punkt kam, wo er sich nur aufgeregt hat. Er war immer wieder, saß dann in der ersten Reihe und hat dann den Studenten zugehört, wie sie dann das Predigen lernten. Also nochmal Hinweis auf diese Predigerwerkstatt und so weiter. Er hat also immer zugehört und hat sich aufgeregt, was die alles für Fehler machen. Und er ist immer völlig genervt dann nach Hause gegangen. Hat sie positiv kritisiert und ihnen versucht zu helfen, aber innerlich, gefühlsmäßig sah es anders aus. Bis er dann die Entscheidung getroffen hat, er möchte nur noch das Positive mitnehmen für sich. Und wenn es nur ein Wort ist oder ein Satz, dann damit nach Hause gehen und darüber weiter meditieren oder nachdenken. So kann jeder aus der Predigt etwas sehr, sehr Wertvolles mitnehmen, wenn man nicht auf das Haar in der Suppe achtet. So kann man aus jeder Runde, die man mit anderen zusammen ist, etwas Positives mitnehmen. So kann man, wenn man dann, wie ich schon sagte, nachher am Mittagstisch sitzt, etwas ganz, ganz Positives erzählen. Man braucht nicht die Dinge erzählen und analysieren und sagen, was denn, warum man heute wieder nicht die Lieder gesungen hat und die und warum das da zu laut war und warum dieses und warum man mich nicht begrüßt hat und dann wurden die Geburtstagskinder erwähnt und ich wurde vergessen und. Nein, man könnte am Mittagstisch sitzen und das Lob suchen und nicht den Tadel. Sigmund Freud hat gesagt, gegen Angriffe kann man sich wehren, gegen Lob ist man machtlos. Eine fehlerfreundliche Gemeinde ist davon durchdrungen, sich gegenseitig zu loben, sich zu ermutigen, sich aufzuhelfen, sich zu ermutigen, sich aufzuhelfen, sich loben, sich loben, sich loben. In einer fehlerfreundlichen Gemeinde liebt man sich brutto, nicht netto. Der russische Dichter Dostojewski hat seine Frau mal geschrieben: Du aber liebe mich, auch wenn ich schmutzig bin. Denn wenn ich weiß gewaschen wäre, dann liebten mich ja alle. Jesus hat das genauso nur mit anderen Worten gesagt, als er ausdrückte: Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was ist das Besondere? Das tun auch die Heiden und Zöllner. Und das ist eine große Herausforderung in der Ehe, sich mit den positiven Seiten und den negativen Seiten wirklich zu lieben. Das ist eine große Herausforderung in der Gemeinde, sich nicht nur zu akzeptieren, sich nicht nur stehen zu lassen, sondern sich wirklich zu lieben, mit den positiven und den negativen Seiten. Die Zeit läuft weg, ich betone noch ein letztes und komme dann auch zum Schluss. In einer fehlerfreundlichen Gemeinde herrscht Mut zum Risiko. Es gibt eine Gemeinde in Frankfurt, die verleiht in jährlichen Abständen ihren sogenannten David-Preis. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Die sagen dort: Viel wichtiger als die tollen Ereignisse für uns ist, dass die Leute etwas riskieren. So hat jemand den Preis bekommen für eine mit großem Aufwand gestartete Drogenarbeit, die aber kläglich gescheitert ist. Aber dieser Mensch hat es wenigstens versucht, für die Suchtabhängigen etwas zu unternehmen. In einer fehlerfreundlichen Gemeinde herrscht Mut zum Risiko. Das ist ein kleiner Tipp so am Rande. Ehrt die, die etwas angefangen haben und glorreich gescheitert sind, die etwas probiert haben und das überhaupt nicht funktioniert hat. Ein Mensch, der keine Fehler macht, macht im Allgemeinen gar nichts. Dinge neu auszuprobieren und das ganz praktisch. Da ist hier ein Musikteam oder dann gibt es die Möglichkeit zu predigen und das einzuüben. Das Mut zum Risiko, das ist so hilfreich, wenn man ermutigt, du kannst Fehler machen, das ist nicht schlimm. Irgendeinen neuen Dienst zu übernehmen, ich werde es nie vergessen, da hat eine Person aus meiner früheren Gemeinde, hatte sich angemeldet und gesagt, sie hat einen Beitrag, einen Musikbeitrag. Und ich habe mich immer gefreut und habe gesagt, okay, das planen wir ein. Und dann war der Sonntag und dann ging sie mit dem Saxophon nach vorne, stellte sich hin und spielte auf dem Saxophon. Was keiner wusste, die konnte gar nicht spielen. Hat sich einfach ein Saxophon gekauft, weil sie das Musikinstrument so gut findet, hatte keinen Unterricht, hat keinen Ton getroffen, konnte kaum richtig reinpusten, blasen, aber hat das einfach ausgedrückt und hat uns dann als Gemeinde gelehrt, was Mut zum Risiko bedeutet. Sie hat dann Unterricht genommen. Wie sie jetzt heute spielt, weiß ich nicht. Aber wo wären wir heute, wenn es nicht immer wieder diese Person gegeben hätte, die etwas riskiert haben, obwohl sie nicht wussten, ob sie das schaffen, wo sie vermutet haben, dass sie Fehler machen. Ein Abraham, ein Mose, der dann sagte, ich kann nicht reden, ich bin nicht so gut wie Astrid. Ich kann nicht reden. Und doch ließ er sich dann herausfordern, auch wenn dann mit Hilfe. Ein David, ein Paulus, ein Petrus, ein Martin Luther. Sie alle haben es riskiert. Mut zum Risiko gehört auch dazu. Ich wünsche euch, dass ihr eine Gemeinde mehr und mehr werdet, weil wir sind alle auf dem Weg, wo wir fehlerfreundlich sind, wo wir den anderen unterstützen, wo wir versuchen, die gleichen Fehler nicht immer wieder zu machen, aber dann neue Fehler. Und wenn es dann sogar um Sünde geht, dass wir zuerst fragen, wie Jesus fragte: Hast du Jesus lieb? Hab ich Jesus lieb? Und an dieser Stelle selbst Sünden mit Freude von Jesus vergeben werden, wenn wir ganz auf ihn zugehen und wir nicht mehr den Finger in solch eine Wunde legen brauchen. Amen.